ist jetzt zum Beispiel eine Bodenkohle. So, das ist so Körnung bis 10 mm ungefähr. Ja, man sieht hier schon noch ganz klar die Struktur und das knistert noch so richtig schön.
Das sieht ja aus wie Holzkohle, klein geschreddert, würde ich mal sagen.
Genau, Ausgangsmaterial ist natürlich Holz. Pflanzenkohle per se ist nur bestimmt aus pflanzlichen Produkten. Das heißt, von der Baumwurzel, den Stamm hoch bis in die kleine Tannennadel.
Andreas Vossmann hat sich blaue Einweghandschuhe übergestreift und steht in einer Lagerhalle zwischen hüfthohen weißen Plastiksäcken. Alle randvoll gefüllt mit Kohle, genauer Pflanzenkohle. Die Vossmanns betreiben eigentlich Landwirtschaft und Putenzucht im niedersächsischen Garrel westlich von Bremen. Seit einigen Jahren kauft die Familie Holzabfälle aus der Forstwirtschaft zu. Die Hackschnitzel sind der Rohstoff für die Pflanzen- oder Biokohle, wie sie auch genannt wird. Mit dem Holz befüllt Andreas Vossmann einen riesigen Trichter im Nachbargebäude, über den die Hackschnitzel in einem Reaktor landen. In diesem sogenannten Pyrolyseofen wird das Material unter Sauerstoffausschluss bei 500 bis 600 Grad verkohlt. Das dabei entstehende Gas ist kein Abfallprodukt, sondern wird wiederum verbrannt, um die Anlage aufzuheizen. Nur 20 bis 30 Minuten dauert der Pyrolyseprozess. Das Endprodukt, ein körniges Kohlegranulat, landet über Rohre in den großen Plastiksäcken. Was man mit Holzkohle alles anstellen kann, außer Würstchen grillen, dazu forscht Bruno Glaser schon seit vielen Jahren. Glaser ist Bodenbiogeochemiker an der Uni Halle-Wittenberg und einer der Pioniere auf dem Gebiet Pflanzenkohle. Vor allem die Fähigkeit, schädliches CO2 langfristig zu speichern, mache die Kohle für den Klimaschutz so interessant.
Also prinzipiell ist eigentlich Pflanzenkohle eine der wenigen Techniken, die sogenannte negative Emissionstechniken, wo man CO2 aus der Atmosphäre holen kann und dann langfristig zum Beispiel den Boden speichern und dann eben auch noch Bodenfunktionen oder Bodeneigenschaften verbessern. Und das funktioniert so, dass eben die Pflanzen das CO2 über die Photosynthese in der Pflanze speichern und wir die Pflanzen, in der Regel aber Pflanzenabfälle, dann verkohlen und diesen labilen Kohlenstoff, also Zucker zum Beispiel, in stabile Kohle umwandeln.
Denn im natürlichen Kreislauf verrotten Pflanzenreste und absterbende Bäume einfach und geben dabei das gespeicherte CO2 wieder an die Atmosphäre ab. Pflanzenkohle hingegen bindet Treibhausgase bis zu 1000 Jahre lang. Und zwar nicht nur CO2, sondern auch Lachgas und Methan, die noch viel schädlicher sind.
Ich habe mal für Europa gerechnet, was wir übrig haben an Biomasse. Ne? Da komme ich auf ungefähr 500 Millionen Tonnen europaweit, also von Gärtnereien, Haushaltsabfällen, Grünschnitt, Forstrückstände, Ernterückstände. Und wenn wir daraus Pflanzenkohle machen, da gibt es ungefähr 30% Pflanzenkohleausbeute. Und da komme ich auf 150 Millionen Tonnen. Und wenn man das in Kohlenstoff umrechnet, dann würde das ungefähr, also wenn wir europaweit 1200 Millionen Tonnen CO2 emittieren, könnte man damit ungefähr 10% kompensieren. Ne?
Ein zunächst einmal theoretischer Wert, der aber das Potenzial von Pflanzenkohle verdeutlicht. Darauf verweist auch der UN-Weltklimarat IPCC in seinem Jahresbericht 2018. Als Co-Benefit, als positiven Nebeneffekt also, bezeichnen die IPCC-Wissenschaftlerinnen noch eine andere Eigenschaft von Pflanzenkohle. Ihre Fähigkeit nämlich, als Kohlenstoffspeicher Böden fruchtbarer zu machen. Schon vor über 2000 Jahren machten sich indigene Amazonasvölker das zunutze, indem sie Pflanzenkohle mit Kompost und Fäkalien mischten. Das Ergebnis? Schwarzerde, auch bekannt als Terra Preta, die bis heute zu finden ist in Südamerika. Bodenfachmann Bruno Glaser war viele Male selbst im Amazonasgebiet und hat geforscht zur Schwarzerde.
Es ist nicht nur ein Boden, der super interessant ist, sondern es ist für uns auch ein Konzept, wie wir vielleicht wieder zurückkommen von einem Einbahnstraßen nicht nachhaltigen Landwirtschaftssystem zu einer Art Kreislaufwirtschaft.
Doch Pflanzenkohle darf in der konventionellen Landwirtschaft nicht zum Einsatz kommen. Das aber ändert sich bald. Anfang des Jahres hat die EU Pflanzenkohle in die Neufassung ihrer Düngemittelverordnung aufgenommen. Europäische Bauern dürfen demnach ab Juli 2022 Kohle als Düngerzugabe auf ihre Felder ausbringen. Was schon heute erlaubt ist, Pflanzenkohle als Futterzusatz in der Rinder-, Schweine-, Geflügelzucht. Genau für diesen Zweck produziert auch Landwirt Andreas Vossmann Pflanzenkohle. Die verkauft er bis nach Süddeutschland, nutzt sie aber auch für seine eigene Putenaufzucht.
Effekt der Kohle, einmal eine Wasserbindung, dass es nicht sofort so eine flüssige Ausscheidung gibt. Es bleibt die Einstreu länger frisch und länger sauber. Man hält die Nährstoffe länger im Körper und so gesehen ein besseres Ausnutzen des Futters. Wenn es jetzt zu einem Infekt kommt, der hier in den Stall eingetragen wird, kann man das mit einem stabilen Darm im Tier, können die das wesentlich besser verkraften. Das Tier ist einfach stabiler.
Und das hat laut Vossmann über die Jahre dazu geführt, dass er etwa die Zugabe von Antibiotika in seiner Putenzucht um rund die Hälfte reduzieren konnte. Kohle bei Darmerkrankungen, darauf schwört der Landwirt nicht nur bei seinen Tieren.
Löffel damit in Joghurt rein und dann hast du erstmal ein paar Tage Ruhe. Wie es beim Tier wirkt, genauso wirkt es beim Menschen.